wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 12. September 2022 und mein Name ist Erwin Lottemann.
Ja, also wir kommen gleich zum Wetter. Wir sind ein bisschen fröhlich, weil hier mit der Technik gerade was nicht funktioniert hatte und wir jetzt das dritte Mal angefangen haben. Aber das macht überhaupt nichts. Wir fangen auch fünfmal an, falls das wieder gelöscht werden muss hier. Nein, das läuft jetzt durch. Wir haben einen sonnigen Tag. Die nächsten Wochen sollen auch noch so hochsommerlich bleiben, hochspätsommerlich, so ist es eigentlich richtiger genannt. Europa soll auch so wunderschön sein. Wir freuen uns, dass die Sonne dann wenigstens unsere Gemüter erwärmt und beleuchtet, wenn schon die Nachrichten nicht so toll sind. Der See changiert fröhlich vor sich hin.
Gestern hat er auch changiert, als du die Kartoffeln mit rausgeholt hast. Andreas, es steht dir sehr gut. Wir haben schöne Kartoffeln geerntet und die Jeans können wir leider wegschmeißen.
Ja, genau. Ich habe mir die Knie durchgescheuert, als ich durch den Dreck gerobbt bin. Nein, durch die Erde gerobbt bin. So ist es richtig. Und habe dann wirklich voller Demut die Kartoffeln rausgeholt. Wir waren mit Freunden zusammen. Das war ein wunderschöner Tag. Die Kartoffeln sind jetzt eingebracht. Die ersten Bratkartoffeln hat es gestern Abend schon gegeben. Fantastisch war es. Und ich bin froh, dass jetzt der Lager wieder voll ist.
Ihr Lieben, auch eure Fotos zu Ernteerfolgen erfreuen uns immer wieder und wir stellen sie alle nacheinander ein. Vielen Dank, wir freuen uns vor allem auch über ja, viele Informationen, die ihr schickt nach dem Motto, habe ich noch nie gemacht, aber ich habe es jetzt gewagt, ich habe meine eigenen Pflanzen eingesät, ich habe meine Pflanzen mit den Wesenhaften gemeinsam nach oben gebracht und durfte jetzt ernten. Und was bitte gibt es Schöneres? Und übrigens, es gibt auch jetzt für den Herbst noch Saatgut, was man einbringen kann für späten Salat, für auch Kräuter und so weiter, was wir jetzt auch vorgenommen haben. Sehr, sehr wichtig, dass man dranbleibt und naja, im Frühjahr, Februar, März geht es dann schon wieder los mit dem Vorziehen der neuen Früchte. Und ich möchte euch auch anregen oder ermuntern, dass wenn ihr besonders köstliche Tomaten hattet oder auch Zucchini oder Gurken, dass ihr das Saatgut da rausnehmt, trocknet und genau dieses Saatgut selber wieder verwendet, also zum Beispiel die Tomatenkerne. Bei Gurken und Zucchini sollte man es nicht mehrere Jahre hintereinander machen, aber wenn es das erste Mal war, dass ihr diese Früchte gesät habt und geerntet habt, dann könnt ihr diese Kerne auf jeden Fall auch trocknen und für nächstes Jahr benutzen. Aber es hilft alles nichts, auch wenn ich jetzt hier gerne noch ein bisschen über das Garteln reden würde.
Wir bleiben ja bei den Gurken.
Wir bleiben bei den Gurken, sagt Andreas. Na gut, also die erste Meldung kommt von deiner Lieblingsministerin oder einer deiner Top-Lieblingsministerinnen. Das ist die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Und die hat sich in einer Grundsatzrede zur nationalen Sicherheitsstrategie zu Wort gemeldet heute. Wir beide haben uns das auch zum größten Teil angehört und wir haben uns gewundert, Andreas, denn sie spricht sich für eine viel stärkere militärische Rolle Deutschlands aus. Man ist jetzt auch d'accord damit, was Trump als US-Präsident einstmals vorgeschlagen hatte, nämlich, dass Deutschland 2% seines BIP, seines Bruttoinlandsproduktes für militärische Ausgaben bereitstellt. Damals war man empört, hat es nicht gemacht. Jetzt sagt es der Joe Biden, jetzt machen sie es.
Naja, als Fachfrau für Militärtechnik und Sicherheitsfragen ist Frau Lambrecht natürlich die erste Adresse. Ich denke da an ihre Pressekonferenz, die sie gehalten hatte, wo im Hintergrund ein paar Offiziere von der Bundeswehr stand. Und sie sprach dann von den Panzern mit dem großen Rohr, welches man rauf und runter machen konnte. Und die mussten sich hinten schon wirklich auf die Lippen beißen, um nicht in ein Gelächter auszubrechen, weil sie ein Panzerbesteck nicht beschreiben kann. Aber so ist es halt. Nun erzählt sie uns was über die Sicherheitsfragen. Und jetzt geht es um diese berühmten 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Übrigens eine interessante Größe. Man nimmt als Grundlage also nicht 2% vom Haushalt, also das Geld, was man zur Verfügung hat. Das ist ja was anderes. Mein Einkommen zum Beispiel ist das Geld, was ich zur Verfügung habe. Sondern man spricht von einem Bruttoinlandsprodukt und das ist nichts anderes als ein Umsatz. Also wenn ein Bauunternehmen zum Beispiel für 5 Millionen Häuser baut und hat einen Gewinn von 10%, dann ist sein Gewinn 500.000 in dem Moment. 10%. Und wenn er jetzt 250.000 investiert, dann wären das quasi 50% seines Haushaltes, welches er zur Verfügung hat. Ich mache es nur einfach. Jetzt sagt er aber, es sind nur 5% von den 5 Millionen Umsatz. Das sagt zwar überhaupt nichts aus, weil nämlich am Schluss der Schlacht die Toten gezählt werden. So ist das nun mal auch in Betrieben. Das heißt, die Umsätze und die Gewinne sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und wenn man jetzt hier den Umsatz zugrunde legt und setzt da eine 2% vor, dann sagt es überhaupt nichts aus, wie viel das Geld ist von dem, was überhaupt zur Verfügung steht. Das ist also schon eine blöde Entwicklung, in welche Richtung das der Intransparenz hier bewusst gesteuert wird.
Es ist aber noch viel interessanter, was die Frau Lamprecht alles gesagt hat, denn das titelt auch die Tagesschau zum Beispiel, dass sie in ihrer Grundsatzrede Deutschlands Gewicht angesprochen hat, welches uns zur Führungsmacht erhebe. Und da heißt es, dass also nach ihrer Ansicht, Frau Lamprechts Ansicht, auch in militärischen Fragen Deutschland eine Führungsrolle in Europa und der Welt übernehmen muss. Also Europa ist nicht genug. Die ganze Welt, da muss Deutschland jetzt eine Führungsrolle übernehmen. Ich fasse es ehrlich gesagt gar nicht. Und sie sagt wörtlich oder begründet es, Deutschlands Größe, seine geografische Lage, seine Wirtschaftskraft, kurz sein Gewicht, machen uns zu einer Führungsmacht, ob wir es wollen oder nicht, auch im Militärischen. Und weiter sagt sie, wer in Zukunft in Frieden und Freiheit leben will, der muss jetzt umsteuern. Man müsse in Deutschland die Bundeswehr wieder als zentrale Instanz für unsere Daseinsvorsorge betrachten. Das macht mich etwas stutzig. Was meint sie damit?
Naja, hätte sie diese Aussage vor 10 Jahren gemacht, dann würde sie sofort zurücktreten müssen, weil sie da ja mit mehr oder weniger fast nationalistische Interessen nach außen trägt. Wir in Deutschland übernehmen wieder die Führungsrolle. Nein, wieder hat sie nicht gesagt, aber das schwingt natürlich irgendwie mit, wenn man die Geschichte Deutschlands kennt. Und jetzt muss man natürlich, um die Zusammenhänge zu verstehen, nach Washington gucken und überlegen, was ist die momentane Weltlage? Und wenn die Weltlage eben halt doch sehr komplex ist, da gibt es Russland, da gibt es China, da gibt es unglaublich viele, ich sage mal, bestimmte Bereiche, die angegangen werden müssen, dann kann natürlich es nur daraufhin zurückzuführen sein, dass ein neuer Marschbefehl an Frau Lamprecht gegangen ist, dass sie das sagen darf oder sagen muss sogar. Anders ist es für mich nicht erklärbar, denn ich glaube, kein deutscher Minister würde sich trauen, im Alleingang so etwas zu sagen, schlicht und ergreifend, weil er dazu die Kompetenz gar nicht hat, unabhängig von der Fähigkeit, es zu beurteilen.
Frau Lamprecht sagt ja auch, also sie hat übrigens, der Ordnung halber möchte ich das erwähnen, vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen und sie hat sich sehr herzlich bedankt, dass sie da reden durfte und sagte, es sei also der allerbeste Ort und Platz, um eine solch wichtige Rede zu halten. Sie sprach übrigens auch von einer Zeitenwende, wie ihr Boss, Kanzler Scholz. Aber sie sprach nicht von der Zeitenwende, sondern von Deutschlands Zeitenwende. Ist vielleicht auch etwas, wo man drüber nachdenken könnte. Und sie sagt aber, Deutschland braucht überhaupt keine Angst zu haben vor dieser neuen Rolle, denn garantiert werde die Sicherheit Europas nach wie vor vom wichtigsten Verbündeten, den USA. Und jetzt sagt sie aber, dieser Verbündete aber hat sein Hauptaugenmerk nun notwendigerweise auf die Sicherheit im pazifischen Raum gelenkt. Daher müssten jetzt die Europäer und allen voran Deutschland eine wichtigere Rolle spielen. Sagt sie damit nicht schon, dass USA sich gar nicht mehr kümmern um die Europäer und Deutschen?
Naja, sie argumentiert auf dem Niveau einer Abteilungsleiterin des Pentagon, nämlich die Außenstelle Deutschland, die hat sie zu vertreten. Und das ist auch übrigens das Wording, was sie nutzt, weil sie zum Beispiel gar nicht in irgendeiner Form hinterfragt, dass USA zum Beispiel den Pazifik gerade retten muss. Aber weil sie das tun, müssen sie jetzt eben halt, das heißt Deutschland, muss dafür sorgen, dass jetzt in Europa Ruhe einkehrt. Man sieht hier also eine ganz klare Kommando- und Führungsstruktur der einzelnen Befehlshierarchien. Und sie als Abteilungsleiterin Deutschland, das ist meine Meinung, sagt jetzt, was sie zu sagen hat.
Also sie resümiert, wir werden mehr Geld für Verteidigung ausgeben müssen, also und 2% der Wirtschaftsleistung für die Sicherheit seien nicht zu viel. Wörtliche Rede von Frau Lambrecht, deswegen lesen wir das hier alles vor, damit ihr das aufnehmen könnt, was derzeit sich so entwickelt. Also, wörtliche Rede. Deutschland ist bereit, Amerika in Europa zu entlasten und damit entscheidend zur fairen Lastenteilung beizutragen. Dazu sei es aber auch erforderlich, Europa in sich stärker zu machen.
Ja, das sind schon wirklich nationalistische Bestrebungen, die ich da sehen muss. Und vor allem eben halt diese Führungsrolle gegenüber den anderen europäischen Staaten. Inwieweit das nun gut aufgenommen wird, da wollen wir mal wirklich mal uns unsere Gedanken machen, in welche Richtung sich das bewegt. Ich halte das für eine ziemlich kritische Entwicklung.
Sie hat auch über Zahlen gesprochen, was die Investitionen in die Rüstung angeht und sagt, das Ziel der EU, 35% der Investitionen in Rüstung gemeinsam zu beschaffen, müsse jetzt umgesetzt werden. Gegenwärtig seien es nur 8%. Da sagt sie mit Recht, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, ich kann es einfach nur so hinnehmen und sagen, hier liegt die Befehlsgewalt einfach vor.
Andreas, Frau Lambrecht hat übrigens eine neue Einrichtung vorgeschlagen, einen jährlichen Tag der nationalen Sicherheit in Deutschland, um unter Einbeziehung der Bürger den Fokus auf die neue Lage in der Welt zu richten. Also sie spricht auch von einer neuen Lage in der Welt. Und der erforderliche Kulturwechsel sollte sich auch hier in Berlin, sagt sie, in unserem Politikbetrieb niederschlagen. Und diese neue nationale Sicherheitsstrategie, an der Regierung und Bundeswehr derzeit arbeiten, soll um den Jahreswechsel vorliegen.
Ja, und hier sehen wir natürlich schon die neue Entwicklung, von der wir auch öfters gesprochen haben, nämlich im Oktober, dass bei entsprechenden Entwicklungen, und ich denke da an das Infektionsschutzgesetz, an den Paragraphen 28, die Bundeswehr zur Sicherheit in Deutschland eingesetzt werden kann. Und zwar aus meiner Sicht zur Sicherheit der Politiker, die gegen das Volk geschützt werden müssen. So sehe ich das zumindest, das ist meine persönliche Meinung. Eigentlich wäre die Aufgabe der Bundeswehr, die Bevölkerung gegen Außeneinwirkungen zu schützen. Aber das ist genau der Punkt. Und während du gerade erzählt hattest, bin ich mal kurz reingegangen und habe mir angesehen, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland liegt bei knapp 4 Billionen, also 3,9 Billionen Euro, also 3.900 Milliarden und davon 2%, während der Bundeshaushalt im Jahr 2022 nur in Klammern 443 Milliarden, also etwas mehr als 10%. Ausmacht. Und daran erkennt man, wenn wir 2% vom Umsatz machen, ist es eine zweistellige Prozentzahl vom Haushalt. Das heißt also, das ist schon eine Riesensumme, die da jetzt aufgestockt wird, plus diese Sondergelder, die ja nun von Herrn Olaf Scholz, man nannte das Sondervermögen statt Sonderschulden, nämlich diese 100 Milliarden, weil man ja momentan ganz stark noch aufrüsten muss. Aber ich denke, das Thema werden wir noch besprechen.
Ich möchte noch auch einen Hinweis geben. Wir hatten neulich die Meldung, da hatte Frau Lambrecht noch gesagt, es ist jetzt gar nichts mehr da, man könne auch nicht mehr so viel in die Ukraine liefern. Aber in dieser heutigen Rede ging sie auf die Unterstützung für die Ukraine ein und sagte ganz ausdrücklich, ja, das Land solle weiter unterstützt werden. Wörtlich, es wird definitiv weitere Unterstützung geben, aber wie das aussehen soll, hat sie nicht gesagt. Jedoch führte Frau Lambrecht aus, dass diese neuen Hilfen auch nicht das belasten sollen, was mit den Partnern beim letzten NATO-Gipfel beschlossen worden sei. Wie wir wissen, wird ja die Bundesregierung immer wieder unter Druck gesetzt, dass die Ukraine mit direkten Panzerlieferungen unterstützt werden soll. Also nicht im Ringtausch mit osteuropäischen NATO-Partnern. Und Herr Scholz und Frau Lambrecht befürworten dies bisher nicht. Die Rufe nach weiteren Exporten schwerer Waffen aus Deutschland wurden allerdings auch von Verteidigungs-, Außen- und Sicherheitsexperten aus der Ampelkoalition lauter, nachdem die Ukraine am Wochenende, wie es heißt, Gebiete von Russland zurückerobert haben soll.
Naja, das Problem ist ganz einfach, dass Deutschland hier auch haushaltspolitisch überfordert ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland einen gigantisch großen Militärhaushalt bereits hat und man fragt sich, warum sie gar nicht genügend Waffen haben. Und daraus kann man eigentlich nur Rückschlüsse ziehen, dass die Gelder aus dem Bundesetat für die Bundeswehr, für andere Armeen und andere Aktivitäten, und da kommt man dann wieder nach Washington, eingesetzt wird. Anders ist es nicht erklärbar. Also der deutsche Etat der der Rüstung, der unterscheidet sich also gar nicht so wahnsinnig groß von dem der gesamten Russischen Föderation. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass das so ist.
Ja, wir könnten noch viel und lange darüber sprechen. An dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Auf jeden Fall soll die Bundeswehr in Deutschland eine zentrale Rolle spielen. Das ist die Ansicht von Frau Lamprecht. Und was damit alles zusammenhängen wird, das wird die kommende Zeit zeigen. Wir kommen in eine neue Meldung hinein. Und zwar ist das eine Meldung von Report 24. Diese Meldung ist aber auch von anderen Medien, meistens Alternativen, veröffentlicht worden. Die Daten von Lebensversicherungen werden jetzt veröffentlicht, Andreas. Und in den USA ist es die Society of Actuaries. Und die haben die Daten von 2,3 Millionen bei US-Lebensversicherungsunternehmen eingereichten Todesfallansprüchen ausgewertet, mit einem schockierenden Ergebnis. Denn im Juli, August und September des letzten Jahres gab es doppelt so viele Todesfälle unter 35- bis 44-Jährigen wie erwartet. Auch in den anderen Altersgruppen zeigt sich eine deutliche Übersterblichkeit. Ähnliche Berichte gibt es ja auch aus Deutschland, aus anderen europäischen Ländern. Und die Daten stammen von 20 der 21 größten Lebensversicherungsunternehmen in den USA. Also zum Beispiel wurden die Daten ausgewertet von Todesfällen, für die im Rahmen von Gruppenlebensversicherungspolicen während der Pandemiemonate von April 2020 bis 2022 Ansprüche gestellt wurden. Wie würdest du das kommentieren?
Naja, das sind Phänomene, die wir haben und die sind nicht ganz neu. Und alle modernen Staaten, die übrigens auch parallel die Corona-Politik gefahren haben, haben interessanterweise dieses Problem zu vermelden. Und ich kann das für Deutschland relativ gut beurteilen, denn es gibt in Deutschland mehr Lebensversicherungsverträge als Bürger. Also jeder Bürger hat mehr als einen Lebensversicherungsvertrag im Durchschnitt. Nun gibt es viele, die haben keinen. Da gibt es also unter Umständen welche, die haben 3, 4 oder 5 Lebensversicherungsbeiträge. Ein Lebensversicherungsbeitrag setzt sich aus 3 Komponenten zusammen. Ein Sparbeitrag, interessant, weil die meisten Leute glauben immer, wenn sie eine Lebensversicherung besparen mit 100 Euro im Monat, dass das Geld angelegt wird für sie. Das ist mitnichten der Fall, denn davon geht nämlich runter ein Risikobeitrag. Und um den geht es hier, nämlich wenn wir wissen, von 1030-Jährigen sterben im Jahr so und so viele und von 1031 wieder ein bisschen mehr, von 32-Jährigen noch ein bisschen mehr, so einfach ist das. Das nennt man die sogenannten Sterbetafeln, geht zurück auf einen Herrn Heubeck. Und da werden diese Dinge geregelt. Und wenn jetzt eben halt im Nachhinein sich reinstellt, dass jetzt die Todesfallraten massiv gestiegen sind, dann kommen die Versicherer mit diesen Risikoprämien nicht mehr hin. Die dritte Komponente sind übrigens die Verwaltungskosten. Was ich immer sage ist, die Lebensversicherungen stehen eigentlich direkt vor dem Untergang. Es kann ich gar nicht anders beschreiben. Klingt jetzt wieder nach Horrorszenario, aber wie soll es anders sein? Die Anlagen können nicht mehr funktionieren, weil die Zinsen nicht mehr richtig da sind. Die Todesfallraten gehen in die Höhe, die Verwaltungskosten im Prinzip fressen die Prämien auf. Und ich kann auch jedem nur raten, meine persönliche Meinung, wenn das Todesfallrisiko eine Rolle spielt, nur eine Risikoversicherung zu haben, also für den Fall des Todes, dass die Familie versorgt ist, eine Summe abschließen. Mit Sparen hat eine Lebensversicherung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und 99% der Leute glauben, eine Lebensversicherung ist ein Sparvorgang. Aus diesem Grunde würde ich mich von den Dingen zeitnah verabschieden, und zwar sehr zeitnah. Und es gibt die Möglichkeit zu kündigen. Dabei verliert man sehr viel Geld, weil sogenannte Vorfälligkeitsentschädigungen fällig werden. Bei Lebensversicherungen nennt man das übrigens Rückkaufswert. Daran erkennt man, dass Kredite und Lebensversicherungen ähnlich strukturiert sind nämlich schuldrechtliche Verträge. Ich mache es jetzt kurz. Man hat die Möglichkeit, eine Lebensversicherung auch schlicht und ergreifend zu verkaufen. Da bekommt man schlichtweg mehr Geld durch. Und es gibt Unternehmen, die kaufen solche Versicherungen auf und die können auch mehr bezahlen im Normal, also zumindest das Gleiche bezahlen, was bei einer Kündigung fällig wird. Da Lebensversicherungen aber bei Kündigungskalkulationen sich das eine oder andere Mal zu Ungunsten des Kunden verrechnen bei der Ablaufleistung, dann gehen die Aufkäufer nämlich ran und nehmen die Versicherung und kündigen sie im Nachhinein und setzen dafür Experten und Finanzmathematiker ein und holen dann noch was raus. Das ist ihr Geschäft. Und von dem, was sie da noch rausholen, davon bekommt der ursprüngliche Kunde eben halt einen großen maßgeblichen Anteil ab. Und ich finde das ein sehr charmantes Modell, weil niemand, der eine Lebensversicherung loswerden will, damit in das Risiko geht, mit Kosten von Anwälten oder mit Fachleuten da reinzugehen, sondern kann da ganz entspannt diese Dinge regeln. Wer da Adressmaterial haben will, Eva zuckt immer zusammen bei der Geschichte, aber schreibt mich einfach an und ich gebe ganz kurz ein paar Daten raus, wer das wissen möchte.
Ja, über die Wissensmanufaktur, da findet ihr den Andreas. Ja. Ich würde aber gern zum Thema zurückkommen, weil das ist ja das eine, das interessiert die Leute, das weiß ich ja. Deswegen greife ich ja auch nicht ein. Mhm. Andreas, ich möchte aber trotzdem mit dir über diese hohen Todesfallzahlen sprechen. Also hier heißt es zum Beispiel, die Todesfallansprüche für Erwachsene im Alter von 35 bis 44 Jahren im Juli, August und September 2021 waren um 100% höher als erwartet. Die Todesfälle in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen lagen im dritten Quartal 2021 um 78% über dem erwarteten Niveau, bei den 45- bis 54-Jährigen um 80%. Das sind doch alles Dinge, von denen man nicht sagen kann, dass das normale Entwicklungen sind. Es ist allerdings spannend, dass Covid bei der Einordnung als Grund überhaupt so gut wie keine Rolle spielt. Lediglich ein Lebensversicherungsunternehmen hat angegeben, dass Covid nur dann als Todesursache erfasst wurde, wenn es laut Sterbeurkunde tatsächlich die Hauptursache für das Versterben war. Die anderen führten Covid als Todesursache, sobald es nur irgendwo auf der Sterbeurkunde aufgeführt wurde. Es muss somit davon ausgegangen werden, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Todesfälle zu Unrecht SARS-CoV-2 zugeschrieben wurde, wie so oft. Aber dann muss man sich doch fragen, was ist denn dann schuld?
Naja, da muss man wirklich ganz genau hingucken und da wird man nicht so schnell drauf kommen. Es ist natürlich jetzt nur Zufall, dass es gleichzeitig mit der Einführung des Impfens in irgendeiner Form in Verbindung gebracht werden könnte, wobei es ja gar keine Impfung ist, das muss man auch ganz klar sagen, sondern eine mRNA-Spritze, die man als Impfung bezeichnet. Es ist keine Impfung. Das weiß auch jeder, der sachverständig ist und ich wiederhole das an der Stelle nur ganz einfach. Und es ist eben halt reiner Zufall, dass genau mit dieser Impfung tatsächlich auch plötzlich die Todesfallrate entstanden ist oder erhöht wurde. Und es handelt sich auch nicht um Impfschäden-Booster, die man bekommt, natürlich nicht, sondern das Boostern ist ja ganz wichtig. Also interessanterweise, trotz der Einführung der Heilmittel, der mRNA-Spritze, was ja jetzt uns ganz sicher schützt vor den Covid-Erkrankungen, das hat Herr Lauterbach ganz deutlich erklärt, sind trotzdem immer mehr Menschen gestorben. Ist schon unglaublich. Wie schlimm müsste es wohl gewesen sein, wenn wir diese mRNA-Spritzen nicht bekommen hätten, dann wären wahrscheinlich gar keine mehr da.
Ihr merkt, wie vorsichtig wir hier rumeiern, weil es wird ja, man darf es ja gar nicht konkret benennen und trotzdem gibt es spannende Hinweise. Also, in diesem Beitrag hier bei Report 24 heißt es, pikant sei, dass vor allem Angestellte eine erhöhte Sterblichkeit aufwiesen. Also jene, die von ihren Arbeitgebern dank Mandaten der Biden-Regierung in den USA, es geht ja hier um US-Zahlen, aber in Deutschland scheint das, was zumindest mal jetzt veröffentlicht wird, in dieselbe Richtung zu gehen. Also, dass es jene Menschen gewesen sind, die von ihren Arbeitgebern dank den Mandaten von Joe Biden und seiner Regierung zur Covid-Impfung gedrängt wurden und aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes zumeist nachgegeben haben. Und es heißt hier eben auch, von einem Hedgefondsmanager, Edward Dowd heißt der die Übersterblichkeit in den letzten Monaten untersucht hatte, Und der gegenüber Epoch Times besonders die Todesrate unter jungen Menschen als alarmierend bezeichnet hat, der hat darauf hingewiesen, dass die Zahl der Todesfälle, wir sind einfach ganz vorsichtig, aber konkret, ungefähr zu der Zeit ihren Höhepunkt erreichte, als die Regierung von Joe Biden die Covid-Impfstoffe für medizinische Einrichtungen und Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern vorgeschrieben hatte. Und wörtlich sagt Herr Dowd: Nun, wir alle wissen, was im August, September und Oktober passiert ist. Es waren Bidens Mandate am 9. September und viele Unternehmen haben diesen Mandaten vorausgegriffen. Es gibt viele, die jetzt einen sofortigen Impfstopp fordern. Spannend ist eine Meldung in diesem Zusammenhang vom Spiegel von heute. Und da heißt es, dass Neuseeland die sämtliche Corona-Maßnahmen aufhebt und ankündigt, dass eine Impfung künftig freiwillig sein soll. Und wenn wir uns erinnern, Jacinda Ardern, das ist die Regierungschefin Neuseelands, die wir hier auch abgebildet haben während dieser Zeit, die mega strenge Corona-Regeln befohlen hatte. Und Neuseeland hatte sich lange Zeit völlig von der Außenwelt abgeschottet und den Menschen im Land schärfste Schutzmaßnahmen auferlegt. Aber jetzt auf einmal heißt es ganz plötzlich, dass die bisherigen Regeln für Einreisende, die sich gleich nach der Ankunft auf das Virus testen lassen müssen, alles nur noch auf freiwilliger Basis passiert. Die Maskenpflicht entfällt überall, außer in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Und die Regeln treten überraschenderweise heute Nacht in Kraft.
Ja, und man kann das nur so hinnehmen, dass sie das so machen. Und wenn ich Statistiker wäre, Mathematiker, und ich müsste da versuchen, Zusammenhänge zu finden mit den erhöhten Sterberaten, dann würde ich doch sofort darauf achten, welche Veränderungen hat es gegeben in dieser Zeit. Und wenn genau in dieser Zeit eine sogenannte Impfung unter falschen Namen, also eine mRNA-Spritze, eingeführt wurde und dann plötzlich die Todesfallraten nach der zweiten Spritze erst besonders gestiegen sind, offenbar, dann fragt man sich natürlich, warum wird denn da nicht gesucht? Denn 2020 gab es ja Covid schon, da gab es noch keine Impfung, keine sogenannte. Und da ist die Todesfallrate interessanterweise nicht gestiegen. Und man hat im Nachhinein gesagt, eigentlich ist es vergleichbar mit ganz normalen Grippequoten, die auch verstorben sind. Das sind 25.000, das weiß ich noch, im Jahre 2020, die an Grippe gestorben sind. Und in dem Jahr 2020 sind es in diesem Jahr dann eben halt Covid-Tote gewesen. Und die Grippetoten sind dann eben halt auf 500 zurückgegangen oder irgendwie so eine ganz kuriose Zahl. Und das stank zum Himmel. Und wenn ich Statistiker wäre, würde ich natürlich objektiv in diese Dinge reingehen. Es sei denn, es kommt jemand und sagt, du pass mal auf, wenn du Interesse an deinem Job hast, dann guck dir bitte andere Zahlen an, aber nicht die, die du jetzt gerade auffällig findest.
Es ist aber tatsächlich doch wirklich überraschend, denn das Ganze ist nicht lange angekündigt worden, Andreas. Irgendwas muss ja noch dahinter stecken. Ist es vielleicht gerade so etwas wie die Veröffentlichung auch von Lebensversicherungen, die jetzt die Fälle ja untersuchen und die beginnen, das zu untersuchen. Und wenn, was ja sehr wahrscheinlich ist, irgendwann eine Erkenntnis auf dem Tisch liegt, woran die gestorben sind, dass die Länder versuchen, sich zu retten?
Ich kann es nicht beurteilen. Offenbar haben sie eine bestimmte Quote ja letztendlich mit dieser Spritze versorgt. Wir wissen, wie den Körper eingebracht wird. Und vielleicht ist jetzt auch das Ding einfach erledigt und man sagt, alles ist gut. Alles, was jetzt käme, wäre im Prinzip vielleicht mit dem Begriff Vorsatz zu bringen. Und dann könnte man eventuell eher noch Schadensersatzforderungen und auch Haftungsforderungen und vor allem auch strafrechtliche Prozesse einleiten. Also solange man immer noch sagen konnte, okay, also da gibt es zwar einige Hinweise, aber die sind jetzt nicht valide, die haben wir noch nicht wissenschaftlich enterforscht und geh schon mal in die Spritze und wart erstmal ab, was passiert. Da kann man immer noch sagen, es tut mir leid, ich war so dumm und habe den einfach geglaubt. Und Dummheit schützt dann eben halt oft vor Strafe an diesen Stellen, wenn man nämlich Immunität hat und in der Politik sitzt. Jetzt ist es aber mittlerweile so erkenntlich, dass so viele Menschen verstorben sind im Zusammenhang irgendwie mit dem Zeitpunkt, als diese mRNA-Impfungen eingeführt wurden. Ja, und wenn man das jetzt noch weiter durchzieht, dann könnte es auch eventuell private strafrechtliche Konsequenzen haben, wenn ich jemanden zwinge, dort in die Spritze weiterhin zu rennen.
So, ja, der Herr Lauterbach sieht es natürlich anders. Der ist immer noch dabei, neue Regeln aufzustellen und vor dem Herbst und Winter zu warnen. Der hat ja jetzt wieder Verstärkungen bekommen, weil Drosten ist wieder auf der Matte. Wie Kai aus der Kiste ist er wieder erschienen.
Die Truppe komplettiert sich wieder, aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Es sind zu viele Leute, die mittlerweile verstanden haben, was dahinter steht.
Vielleicht soll es wirklich eine Art Schützenhilfe sein, weil viele Menschen ja Herrn Lauterbach offenbar nicht mehr ernst nehmen können. Und man denkt, naja, der Drosten, der hat das 2 Jahre lang mehr oder weniger gut überstanden. Da stellen wir ihn dem mal an die Seite.
Ja, das kann schon sein. Er war ja so ein bisschen untergetaucht und hatte ja auch große Schwierigkeiten. Und es gab da ja so einige Vorfälle, dass er mehr oder weniger von einigen Leuten im Urlaub so nahezu angespuckt wurde. Also die Gegner, die er hat, die hat er sich wirklich rangezogen.
Wir schauen in Europas nördlichere Gefilde und dort wird nämlich gewählt, und zwar in Schweden, beziehungsweise wurde am Wochenende gewählt. Und jetzt gibt es verschiedene Beiträge darüber, wie diese Wahl ausgeht. Man sieht sich wohl außerstande, nach der Wahl am Samstag, heute am darauffolgenden Montag, irgendein Ergebnis wirklich zu sagen, denn es gibt offenbar ein Kopf-an-Kopf-Rennen und manche Medien bezeichnen das als einen Riss, der durch ganz Schweden, das Sehnsuchtsland von Bullerbü, geht. Man spricht davon, dass das Land in die Extreme taumelt. Und es gibt einen Kommentar von Florian Naumann beim Münchner Merkur, der ist eigentlich ganz spannend formuliert, der sagt: Noch ist der Ausgang der Schwedenwahl unklar, aber schon die vorläufigen Zahlen irritieren. Selten schien ein Riss so mittig durch ein ganzes Land zu gehen. Ein linkes Lager bei knapp 49%, ein rechtes Lager bei gut 49%. Und das, obwohl die Parteien rechts der Mitte offen erklärten, mit einer ebenso offen rechtspopulistischen Partei paktieren zu wollen. Man fragt sich also, was ist da los? Der Spiegel hat übrigens exakte Zahlen veröffentlicht. Auszählungen von knapp 95% der Wahlbezirke. Demnach kam das rechte Lager auf 49,8% der Stimmen und damit auf 176 der insgesamt 349 Mandate im Parlament. Das seien 3 Sitze mehr als das Linksbündnis, das laut Wahlkommission 48,8%, also genau 1% weniger auf sich vereinen konnte als die Rechten. Und ein führender Wahlexperte des schwedischen Rundfunks, der Mann heißt Mats Knutsson, der sagte heute in einer ersten Analyse: Sollte es bei den derzeitigen Zahlen bleiben, dann sehe es nach einem bevorstehenden Regierungswechsel aus. Das heißt, von mehr oder weniger links nach rechts.
Naja, man hat hier wirklich eins festzustellen: Der Internationalismus hat hier wirklich gute Arbeit geleistet, wenn man das mal vom Erfolg her sieht. Gut, natürlich in Anführungszeichen, weil man hier wirklich eine optimale Spaltung reinbekommen hat. Nämlich wirklich Hälfte links und Hälfte rechts. Das heißt, es wandelt sich jetzt in eine Welt der Extreme. Das ist ein idealer Nährboden natürlich auch für Auseinandersetzungen, bürgerkriegsähnliche Unruhen und so weiter. Das ist bekannt. Und wenn man eines weiß, wenn man die Weltherrschaft in irgendeiner Form sehr stark tangieren will und das meistens von außen, dann läuft das eigentlich hier optimal, weil man dann seine eigenen Strategien durchführen kann, während das Volk mit sich selbst beschäftigt ist und mit den Kämpfen gegeneinander.
Als ich die Meldungen über Schweden heute Morgen durchgelesen habe, ist mir immer wieder Udo Ulfkotte in den Sinn gekommen. Ein Journalist, der nicht mehr unter uns ist, der aber viele Jahre lang gewarnt hatte vor einem ungebremsten Zustrom von Migranten in die europäischen Länder. Unkontrolliert deswegen, weil kaum Regeln, wie zum Beispiel hier in Kanada, sind extrem strenge Einwanderungsregeln. Jeder, der hier ins Land will, der weiß, was er alles leisten und vorweisen muss, um hier Fuß zu fassen. Während es ja in Europa, ganz besonders in Deutschland, dank Frau Merkel 2015 ureinfach ist, reinzukommen. Und das scheint in Schweden aber jetzt genau das zündende Problem zu sein. Das geht hier aus mehreren Berichten auch hervor. Ulf Kotte hatte das vorausgesagt, dass es zu schweren Unruhen kommen wird, wenn das so weitergeht. Und hier in diesem Merkur-Kommentar von Florian Naumann heißt es, dass die Fragen der Regierungsbildung derzeit das geringste Problem seien. Je eingehender der Blick auf das Wahlergebnis, desto größer der Schmerz beim Gedanken an das Land, das für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort ist. Schließlich haben die Rechtspopulisten nicht nur das konservative Lager in ihren Bann gezogen, auch die Sozialdemokraten spielten mit Verbalzündeleien aller, also das ist zum Beispiel eine Aussage von den Sozialdemokraten, Schweden will kein Somalitown sein. Und weiter heißt es, und auf der gegenüberliegenden Seite feiert in den Problemvierteln eine offenbar von bedenklichen Tendenzen und Persönlichkeiten durchzogene Partei der Migranten Erfolge. Dieser Riss zwischen einer offenbar verängstigten Mehrheits- und einer ebenso verängstigten Minderheitsgesellschaft sei der eigentliche Abgrund.
Naja, wir haben die Problematik mit unserer schlampigen Vokabelnutzung, dass wir früher mal von Flüchtlingen sprachen. Interessanterweise kommt der Begriff gar nicht mehr vor. Es sind eigentlich nur noch Migranten. Und hier sehen wir auch natürlich eine gewisse Strategie, wie man mit dem Wording mehr oder weniger die Menschen dann wieder umerzieht. Denn diese Migrationspolitik ist ja eine Anti-Flüchtlingspolitik. Das heißt, wenn sich einer zum Beispiel für eine humane Flüchtlingspolitik ausspricht, wie das Ulf Kotte übrigens getan hat, da ging es ihm nämlich, es ging ihm um die Hilfe von Flüchtlingen und nicht um den Kampf, weil wenn aber jeder kommt, mehr oder weniger, und als Flüchtling deklariert wird, einfach nur, weil er dann ein anderes oder vermeintlich besseres Leben haben will, dann wird hier die Flüchtlingspolitik konterkariert und es wird hier eine ganz andere Agenda, nämlich der Völkerwanderung, in Gang gesetzt. Und wenn man den Menschen helfen wollte, dann muss man ihnen natürlich selbst vor Ort helfen. Das wäre übrigens wesentlich günstiger, als man sie reinzieht. Aber wer diese Dinge alleine auf den Punkt bringt und versucht, ein bisschen sauber zu argumentieren, der kommt gleich in ein falsches Licht von denjenigen, die eigentlich genau in dieses falsche Licht, nämlich der Diffamierung dieser eigentlichen Notfälle von Menschen, die da eigentlich reingehörten.
Ich kann mich an viele Einzelheiten erinnern, die Ulf Kotte damals geschildert hat, wo selbst ich dachte, also ob das jetzt wirklich so schlimm ist und so weit kommt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es scheint aber vor allem in Schweden und natürlich wissen wir auch in anderen Ländern schon längst gang und gäbe zu sein, dass da ein schwerer Riss durch die Bevölkerung geht. Florian Naumann vom Münchner Merkur kommentiert es folgendermaßen: Es ist nun an der Zeit einzuräumen, Schweden hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Einerseits sind gewalttätige Umtriebe längst außer Kontrolle geraten. Andererseits regiert in den Vororten Hoffnungslosigkeit. Das Land der Krimis muss nun wohl die harte Hand gegen brutale Clans und Gangster finden. Und andererseits sehr ernsthaft die andere Hand in Richtung abgedrängter, aber im Prinzip integrationswilliger Minderheitengruppen ausstrecken. Ob Zweiteres just mit den Schwedendemokraten gelingt, ist sehr fraglich. Das sollte es aber in jedem Fall. Sonst tun sich noch gähnendere Abgründe auf in den Wahlergebnissen, vor allem aber in den Straßen und auch Gefühlswelten Malmös, Göteborgs und Stockholms.
Also wenn wir die Grundargumentation der heutigen Politik auf dieser Welt mal versuchen zu analysieren, dann stellen wir fest, dass zum Beispiel das World Economic Forum sagt, die gesamte ökonomische Entwicklung in dieser Welt, in der modernen westlichen Welt, war falsch, war ein Fehler. Da gibt es nämlich einen sogenannten Klimawandel, den man dann reinzieht und sagt, okay, der ist das. Und aus diesem Grunde müssen wir jetzt alles ändern, weil es falsch wird. Das sind dieselben Menschen, die die Welt jetzt wieder ändern wollen, in eine andere Richtung. Wer sagt mir eigentlich, dass sie da jetzt richtig liegen? Und wenn ich jetzt sehe, dass sie gerade diese sogenannte Migrationspolitik machen, indem sie zum Beispiel nicht wie früher die Länder annektiert haben, kolonialisiert haben, sondern heute diese fremden Länder ausbluten lassen und sogar sagen, wir müssen durch Einwanderung die fehlenden die Fachkräfte ersetzen, dann steht da ja hinter nach dem Motto, wir müssen die anderen Länder, die sogar als Konkurrent in der dritten Welt sein könnten, die müssen wir im Prinzip von ihren Fachkräften befreien. Wir müssen die Fachkräfte regelrecht rauben. Und das sind schon wieder Kolonialisierungsbestrebungen, die dahinter stehen. Und aus diesem Grunde ist diese Politik durchaus menschenverachtend, wenn man pauschal sagt, Migrationsagenda und alle Mann rein und alles ist wunderbar. Das ist genau der falsche Weg.
Naja, es gab ja auch den Migrationspakt, der mit großem Getöse von der UN und von nahezu allen europäischen Ländern mit wenigen Ausnahmen begeistert gefeiert wurde vor etwa 2 Jahren. Es heißt in einer anderen Meldung des Merkurs, da geht man ein bisschen näher darauf ein, welche Kraft jetzt auch die islamistische Seite in Schweden bekommen hat. Da heißt es, im Schatten des Rennens um die Macht sprang mancherorts eine bislang kaum beachtete Partei in ungeahnte Höhen. Es geht um Nyans, die Neuen, eine unter anderem auf islamische Wähler ausgerichtete Partei. Und da heißt es, in manchen Gegenden 11,3% bis 28,2%, die eben von natürlich dementsprechend dann ausländischen oder ehemals ausländischen Bürgern gewählt wurde. Und hier heißt es, die Großstadtviertel seien eben besonders betroffen und in den Großstadtviertel leben besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund und da sind diese Parteien auch stark. Und es heißt hier, alle sind überrascht angeblich. Schnell begann eine Ursachensuche. Wie konnte die Partei unter dem Radar der Demoskopen hindurchrutschen? Und was führen die Neuen im Schilde? Eine so heikle wie komplexe Debatte bahnt sich an. Geht es bei Nyans, also diesen Neuen, um ein legitimes und friedliches Sprachrohr migrantischer Anliegen oder doch eher buchstäblich um Wölfe im Schafspelz?
Also man kann sich nur wundern darüber, dass man sich wundert. Also wenn ich meine Bevölkerung verändere, die Struktur, dann ist doch logisch, dass sie ihre Interessen vertreten. Das kann man ihnen doch gar nicht übel nehmen. Erwarten Sie, dass Syrer jetzt kommen beispielsweise und setzen sich für die schwedischen Traditionsvereine ein? Das ist doch völlig lächerlich. Ist doch ganz logisch. Und wenn wir das mal hochrechnen und das Ganze gleichzeitig auch noch mal versuchen mal in den Kontext zu setzen, wie viele Kinder werden von Europäern geboren und wie viele Kinder werden von den neuen Zuwanderern geboren, dann können wir uns ausrechnen, wann es eben halt keine 11 oder 28%, sondern 60 oder 70% sind. Es ist doch ganz logisch. Und dann haben wir eben halt auch nicht mehr den Anspruch, uns zu sagen, Moment mal, jetzt geht uns zu weit, also wir wollen jetzt unser Land zurück. Dann werden die ganz normalerweise sagen, ja, also wieso denn euer Land? Wie kommt ihr denn darauf? Ihr seid eine Minderheit. Wie kommt ihr darauf, überhaupt einen Anspruch auf dieses Land zu haben? Ich meine, das ist doch nicht mal zu verübeln, diesen Menschen, wenn ein Land sich selbst zur Vernichtung freigibt, zumindest in der bisherigen Form oder auch der Verbesserung durch eine neue Kultur, die eingeführt wird. Das will ich gar nicht mal werten. Und dasselbe ist doch auch in Deutschland jetzt zu erwarten. Wenn ich höre, dass beispielsweise in bestimmten Gebieten von Städten und irgendwann auch auf dem Land sich die Gebiete verändert haben, die Bevölkerungsstruktur verändert, dann ist doch logisch, dass bei irgendwelchen Wahlen dann irgendwann die Minderheit auch nur noch mindermäßig vertreten ist und die Mehrheit natürlich vertreten ist, auch dann die Politik stellt, auch die Rahmenbedingungen stellt und übrigens auch dann die Gesellschaftsform stellt oder umstellt. Es ist doch 1 und 1, 2.
Herr Popp, das war wieder, ja, du hast vollkommen recht. Ich kann dir nur beipflichten. Gut ist, dass du es auch gar nicht gewertet hast, sondern einfach die Strukturen mal klar gemacht hast. Und die scheinen zum Beispiel dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban auch klar zu sein, denn der hat jetzt ein Grenzjägerregiment ins Leben gerufen. Und es gab am Wochenende eine feierliche Vereidigung der Grenzjäger, nämlich die für die Aufgabe eingeteilt werden, die illegale Migration als eines der schwerwiegendsten Probleme unserer Zeit zu bekämpfen. Das berichtet die Budapester Zeitung. Und Orban hat gegenüber den Grenzjägern gesagt, das Land stehe hinter ihnen. Wir respektieren ihre Entschlossenheit, Mut und die Tatsache, dass sie sich dieser Aufgabe gestellt haben. Und Es sei gleichgültig, welche Hindernisse sich vor Ungarn auftürmten. Es dürfe nicht das Ziel aus den Augen gelassen werden, eines der sichersten Länder Europas zu bewahren. Und das Ziel werde schon seit 2015 von der illegalen Migration bedroht. Orbán sagt, Millionen aus Afrika und dem Nahen Osten seien illegal nach Europa gekommen und hätten sich über Grenzen und Gesetze hinweggesetzt. Und wir berichten ja öfter darüber, Ungarn schützt seine Grenzen durch einen Zaun und ein funktionierendes Grenzschutzsystem mit Soldaten und Polizisten. Und er sagt, die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung erfordere jedoch den Rückzug der Polizei, während der im Nachbarland tobende Krieg eine erhöhte Kampfbereitschaft und Einsatzfähigkeit der Streitkräfte notwendig mache. Und deswegen wurde jetzt das Grenzjägerregiment aufgestellt.
Ja, auch ein normales Verhalten. Also wenn ich mir den Deutschen Bundestag angucke, dort gibt es eine Gruppe, die übrigens noch finanziert wird durch Zwangsgebühren, nämlich die einen Sicherheitsgraben um sich herumziehen, um sich zu schützen gegen illegale Einwanderer, weil zum Beispiel nicht jeder einfach so in den Bundestag reinmarschieren kann. Da baut man Sicherheitspersonal auf, da baut man Grenzen auf, um die Abgeordneten zu schützen. Das ist doch im Kleinen genau dasselbe. Und wenn ich mir mein privates Grundstück angelegt habe mit meinem Garten und arbeite da im Schweiße meines Angesichts, lege meine Hochbeete an, dann möchte ich auch nicht, dass irgendwelche Leute, die zum Beispiel nichts getan haben für meinen Garten, dass die jetzt einfach auf mein Grundstück kommen und dürfen mir einfach die Karotten rausziehen. Das geht so einfach nicht. Dafür gibt es ein Eigentumsrecht. Nun gibt es natürlich durchaus Argumentation, warum in diesen Ländern es so arm ist, weil nämlich die reichen Kolonialisierungsländer diese Drittländer auch stark zerstört haben durch ihre Politik. Gar keine Frage. Aber dann müsste es so laufen, dass diejenigen zur Kasse gebeten werden, dort in dem Land entsprechend eine neue Infrastruktur wieder aufzubauen und nicht noch die letzten fähigen Leute noch rauszuwerben, damit sie hier die Löcher stopfen können, die hier an Fachkräften fehlen. Das ist Kolonialismus.
Ja, wir haben ja seit 2015 diese Situation und offenbar eine gewollte Situation. Sonst hätte Frau Merkel das damals anders auch gehandelt. Herr Orbán ist nicht bereit, das alles hinzunehmen. Vielleicht noch ein Zitat von ihm. Er sagt, es sei weiterhin primäre Aufgabe, den Schutz vor der illegalen Migration zu gewährleisten, weil diese eine Bedrohung für die Zivilisation ist. Das Beispiel Westeuropas zeige, dass es genügt, einmal einen Fehler zu machen und es danach unmöglich ist, die Uhr zurückzudrehen, damit ein Land so sein kann wie vorher. Wörtlich, wir glauben nicht, dass aus der illegalen Migration etwas Gutes entstehen kann. Ungarn hat ein Recht darauf, ungarisch zu bleiben. Ja, und Andreas, das wird ihm natürlich als Nationalismus ausgelegt, aber Ungarn zieht ja sowieso seinen Kurs durch. Und auch was die Sanktionen gegen Russland angeht, ist Ungarn ja klar positioniert. Auch da sagte zum Beispiel der politische Direktor von Ministerpräsident Orbán, dass die Sanktionen gegen Russland überdacht werden müssten, denn es sei nicht gelungen, mit den Sanktionen die Russen in die Knie zu zwingen. Demgegenüber gehe es mit Europa immer weiter bergab. Das sind ja alles dramatische Entwicklungen. Und wir sehen also, die Energiekrise breitet sich auf die Welt aus. Aber vor allem wird es dunkel, kalt und eng in Deutschland und in Europa werden. Und Andreas, die Wirtschaftslage Europas sieht nicht gut aus. Es kommen fast täglich seit Wochen neue Hiobsbotschaften. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sieht einen dramatischen Verarmungsprozess. Das Handelsblatt spricht von der Energiepreisfalle, weshalb gerade mittelständige Betriebe reihenweise in die Pleite geraten, auch wenn Superminister Habeck das Gegenteil verspricht. Und wir sprechen hier öfter auch über die Analysen eines Ausnahmewissenschaftlers für makroökonomische Zusammenhänge, das ist Professor Christian Kreis. Und der hat in den deutschen Wirtschaftsnachrichten eine aus deiner Sicht hervorragende Analyse gemacht zu dieser dramatischen Gesamtlage. Die hast du dir näher angesehen.
Ja, das ist ein wirklich lesenswerter Artikel und der strotzt auch nur vor Quellennachweisen. Das ist ja mal das, was die wissenschaftliche Welt gerne hört. Und es tut wirklich gut, wenn man auch mal von anderen Seiten einen solchen Rückenwind bekommt, wie von Christian Kreis, den ich schätze und kenne, gerade was jetzt die Einschätzung der Gesamtlage betrifft. Leider versteht ja der Bundeswirtschaftsminister Habeck offenbar von ökonomischen Prozessen so viel wie ein durchschnittlicher andalusischer Landwirt von der Raumfahrttechnologie. Das ist eins unserer Hauptprobleme, das wir haben. Und deshalb ist es aus meiner Sicht, und das möchte ich ganz deutlich und provokant sagen, wichtig, diese Blender wirklich zu ignorieren, wenn sie ihre Statements abgeben.
Es ist deine persönliche Meinung, wenn du Herrn Habeck als Blender bezeichnest. Das möchte ich hier nochmal hervorheben. Wir wollen aber die konkreten Zusammenhänge ansehen, die Deutschland respektive Europa drohen, und wollen mal versuchen, die Emotionen rauszuhalten, Herr Popp, ja, wenn es geht.
Okay, ich versuche es. Entschuldige bitte diese völlig überraschende Entgleisung. Also, wir befinden uns ja mitten in der Deindustrialisierung Deutschlands. Also, wer das noch nicht verstanden hat, der kann hier jetzt abschalten. Besonders bitter ist natürlich die Situation für kleine und mittlere Unternehmen. Und das sind ja immer die Garanten unserer bisherigen Wirtschaftsordnung gewesen. Das ist ganz wichtig. Bedenken wir hier einmal ein paar ganz wichtige Zahlen, die ich hier deutlich machen will. Vor allem, was das Dilemma hier klar macht. Im Jahre 2019, als die Welt vermeintlich noch in Ordnung war, da arbeiteten übrigens in den DAX-Konzernen, das sind die 30 größten Konzerne in Deutschland, gerade einmal 3,5% aller Beschäftigten in Deutschland. 3,5. Mittelständische Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern, das sind heute nur noch kleine Unternehmen, beschäftigten dagegen etwa 58% aller Werktätigen. Und ausgerechnet diesen Leistungsträgern, die die meisten Arbeitsplätze stellen, denen droht nun das Aus durch eine aus meiner Sicht völlige Fehlpolitik.
Und wenn das das Aus bedeutet, dann heißt es tatsächlich, dann ist es mit der Wirtschaft Deutschlands aus. Jetzt kennen wir ja den Spruch, des einen Leid ist des anderen Freud, oder was den einen Sinn Uhl ist, den anderen Sinn Nachtigall. Gerade die gigantischen internationalen Konzerne, die fahren ja jetzt entgegen der Zerstörung des Mittelstandes massive Gewinne ein.
Leider ist das so, und hier erkennt man natürlich das System, was dahinter steht. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Die Umverteilung, ist ja eins unserer Dauerthemen, verläuft genau zugunsten dieser großen Spieler, die der Volkswirtschaft, also den Menschen, nämlich am wenigsten dienen. Das sind die großen Konzerne, während die eigentlichen Leistungsträger für die Volkswirtschaft, also in dem Wort Volkswirtschaft steckt das Wort Volk, die werden dagegen ruiniert. Und Christian Kreis ermittelt in diesem deutschen Wirtschaftsnachrichtenartikel zum Beispiel Umsatzzuwächse beim US-amerikanischen Energiekonzern ExxonMobil im ersten Halbjahr 2022 alleine um 61%. Und die Gewinne haben sich in der gleichen Zeit übrigens verdreifacht. Und das in dieser Zeit des vermeintlichen Untergangs der Ökonomie. Aber übrigens auch Gazprom erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2022 umgerechnet 41,6 Milliarden Euro Gewinn. Das ist mehr als im gesamten Vorjahr. Und das war auch schon gut. Auch darüber hatten wir schon gesprochen. Und wir wissen ja mittlerweile, dass die deutschen und auch europäischen Wirtschaftssanktionen sowohl Russland und Amerika gleichzeitig nicht schaden, im Gegensatz zum deutschen Mittelstand.
Aha, dann haben wir es ja doch wieder, dann stecken die doch unter einer Decke. Oder sind mit dem WEF irgendwie oder so. Naja, also wie lassen sich denn diese Phänomene nun erklären? Was steckt dahinter?
Das ist schon komplex, und ich glaube mal, wenn jetzt Donald Trump im Rahmen der neuen Zwischenwahl eventuell wieder Aufwind bekommen sollte, dass dann plötzlich die Verbindung auch zwischen China und USA immer deutlicher werden. Es geht irgendwie immer um Europa. Okay. Die eigentliche Wirtschaftsordnung, fangen wir mal da an, wie sie noch gelehrt wird an den Universitäten, ist längst der Realität gewichen. Das stimmt einfach so nicht mehr. Früher, da war es so, dass die innovativen Unternehmen immer die Nase vorn hatten. Also die schnellsten, die langsamsten überholten. Und seit Jahrzehnten schlagen aber nur noch die Großen die Kleinen. Das ist der große Unterschied. Und hier liegt auch der Grund für den umweltverachtenden Umgang mit der Schöpfung, den wir dann gern immer mit der Klimageschichte bringen, aber das alleine ist es nicht. Wir sehen gerade, wie die Macht der Großkonzerne und ihrer dahinterstehenden Milliardäre ganz deutlich weiterhin erhöht werden soll. Also genau der falsche Weg. Und Klaus Schwab vom WEF hat diese Strategie ja in seinem Buch The Great Reset angekündigt, ein Titel, den er heute gar nicht mehr hören will. Eines ist wichtig zu wissen, jeder Tag Lockdown zum Beispiel war ein Milliardengeschenk an die Großkonzerne. Bei einem gleichzeitigen Milliardenverlust täglich für die Leistungsträger, nämlich der arbeitsplatzintensiven Kleinbetriebe. Und so einfach kann man es runterbrechen und Christian Kreis macht das auch.
Ja, und dann muss man sich fragen, ja, was ist das Ziel, das eigentliche Ziel dieser offenbaren Strategie? Denn es ist ja schwer zu durchschauen, auch wenn wir immer wieder darüber sprechen und man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass ein Vorsatz dahinter stehen sollte, nicht nur die Wirtschaft für die Menschen zu zerstören, sondern die Menschen gleich mit?
Ja, ich denke mal, da kann man schon irgendwie fast hinterkommen, wenn man das Gefühl hat, also da ein bisschen dafür, wie die Sachen laufen. Wir haben ja oft darüber gesprochen. Es geht aus meiner Sicht eindeutig um die Schwächung der US-Konkurrenz in Europa, insbesondere Deutschland. Hatten wir schon ganz oft auf dem Plan. Die USA haben seit einigen Jahren ein Riesenproblem mit ihren Überkapazitäten. Das heißt, die Produktionen stiegen im Verhältnis zu den Masseneinkommen der Bürger viel zu stark an, viel zu dramatisch. Um dann noch aber die vielen Produkte absetzen zu können, musste man die Massennachfrage über immer höhere Schulden aufrechterhalten. Das heißt, die Masse wurde immer mehr verschuldet, damit sie die Produkte noch kaufen konnten. Ja, und die Gesamtschulden der USA belaufen sich derzeit auf sagenumwogene 359% der Wirtschaftskraft, des Bruttoinlandsprodukts. Also Kreis bringt hier einen spannenden Vergleich. Auf jeden Dollar Umsatz in USA kommen in den USA etwa 3,6 Dollar Schulden. Auf jeden Dollar. Und diese Schulden können niemals, selbst wenn man wollte, in voller Höhe zurückgezahlt werden. Das ist also eine Bankrotterklärung. Und dieses doppelte Problem von Überkapazitäten und den daraus folgenden Schulden haben aber nicht nur die USA. Die weltweiten Schulden sind derzeit so hoch wie nie. Das sehen wir an der Geldmengenentwicklung, also welche sich im Umlauf befindet, die diese Schuldenexzesse deutlich machen. Denn Geld entsteht erst durch Schulden. Erst wenn man Schulden macht, entsteht das Geld. Es wird nicht Geld verliehen, was da ist, sondern es wird immer neues Geld gedruckt, wenn Schulden gemacht werden, im Normalfall. In den USA hat sich die Dollarmenge seit 2008, das war die Zeit, als wir die sogenannte Subprime-Krise hatten und alle sich geschworen haben, jetzt werden die Banken genau kontrolliert und diese wilde Orgie, die da gemacht haben mit ihren Investmentbanken, das wird jetzt unterbunden. Also in den USA hat sich die Dollarmenge seit 2008 noch einmal verelffacht. Das heißt, wir haben in den USA 11-mal so viel Dollar, wie wir es 2008 hatten. Im Euroraum hat sich die Geldmenge verneunfacht. Und jetzt müssen logischerweise die Zinsen steigen, da das viele neue Geld die Inflation angeheizt hat natürlich. Und Sparzinsen müssen ja auch steigen, denn die sind ja eine Art Entschädigung für die Inflationsraten. Denn niemand würde Geld anlegen, wenn es einfach nur weniger wird und er nicht so viel Zinsen bekommt, wie die Inflation mindestens wieder wegfrisst. Denn dann wäre das Vertrauen in das Geldsystem verloren. Und davor haben die Systeme Angst wie der Teufel vor dem Weihwasser. Steigende Zinsen aber bedeutet, dass jetzt viele kleine Unternehmen, dass denen die Luft ausgeht. Und wir sehen ja, wie perfide hier eine ehemals gesunde Wirtschaftsstruktur generalstabmäßig zerstört wird. Und die hohen Energiepreise geben den Firmen dann den Rest. Das kommt dazu, das ist eine weitere hybride Form. Also es ist quasi ein Zahnrad nach dem anderen, die ineinandergreifen in diesem Getriebe der destruktiven Ausrichtung.
Aber du musst dich doch immer wieder fragen, was machen die? Die deutschen Politiker schicken sehenden Auges praktisch die eigene Wirtschaft in den Ruin und damit die Menschen. Man fragt ja zumindest, ich meine, das haben wir auch schon oft diskutiert hier, aber wo bleibt das Gewissen?
Also da hat ja Oskar Lafontaine eine wirklich aufschlussreiche Antwort gegeben. Auch das hat Kreis mit verarbeitet in seinem Artikel. Er hat ganz deutlich gesagt, Deutschland ist kein souveränes Land. Es geht hier um Oskar Lafontaine. Und weiter hat er gesagt, Deutschland handelt im Ukraine-Krieg als Vasall der USA. Das sind wirklich schon harte Worte. Er sagte dann auch ganz deutlich, die führenden Politiker der Ampel, Scholz, Baerbock, Habeck, Lindner sind alle treue US-Vasallen. Ich beschreibe hier die wörtliche Rede von Lafontaine. Und er beschreibt dann die Grünen auch als die schlimmste Kriegspartei im Deutschen Bundestag. Und die Aussagen von Annalena Baerbock, wir sollten Russland ruinieren, muss man schon als Faschistoid nennen. So beschreibt es Lafontaine. Und damit ist es wunderbar beantwortet.
Naja, ich meine, Frau Baerbock hat ja auch deutlich gemacht, dass ihr die Interessen der Wähler, ihrer Wähler, egal sind. Und sie rechnet ja offenbar selbst damit, dass die Menschen in Deutschland auf die Straße gehen, weil sie die Preise für Energie und so weiter nicht mehr zahlen können. Das Gleiche denkt ja auch Frau Faeser als Innenministerin. Und trotzdem will man die Sanktionen um jeden Preis aufrechterhalten. Frau Lambrecht, wir haben es vorhin berichtet, die besteht darauf, dass die Ukraine weiter beliefert wird, auch dass die militärischen Ausgaben steigen in Deutschland. Man muss die Frage stellen, wenn sie nicht Politik für die deutschen Bürger machen, für wen denn dann?
Ja, Lafontaine hat es ja gesagt. Diese Art der Vasallenpolitik im Dienste der USA schädigt also nicht nur sehenden Auges die deutsche Wirtschaft und besonders die unteren Einkommensschichten in dem Lande, ja, die ja schon heute Probleme haben, über die Runden zu kommen, das dürfen wir nicht vergessen, sondern sie gefährdet ganz akut auch den Frieden. Auch das ist ja ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Sicherheit. Offensichtlich wollen die USA alles dafür tun, um einen Frieden zu verhindern. Ich muss es so klar nennen. Und Kreis tut es auch. Kreis geht sogar noch einen Tick weiter und sagt, auch wir haben es hier oft so eingeschätzt. Aus US-Sicht wäre eine Eskalation des Ukraine-Krieges zu einem NATO-Krieg eine Lösung ihrer Überkapazität und Schuldenprobleme. Aha, durch den Krieg die ökonomische Fehlstellung in USA zu lösen, nämlich Überkapazitäten und Überschuldung. Interessant. Denn wenn sich der Krieg nach Westen ausbreitet, sprich in Europa, ergibt sich für die USA die Chance, dass große Produktionskapazitäten in Mitteleuropa zerstört werden. Auf fremdem Boden und daher zugunsten der US-Industrie. So wird da offenbar gedacht. Und die USA hätten nach dieser These natürlich ein sehr großes Interesse, diesen Krieg sogar eskalieren zu lassen. Ich sehe auch hier, dass eine echte Völkerverständigung und Kooperation zwischen Russland und Deutschland geradezu ein Albtraum aus Sicht der USA ist. Auch darüber haben wir oft gesprochen, zum Beispiel das Intermarium-Konzept.
Ja, wir hatten ja auch einmal eingestellt ein Interview zwischen dem ehemaligen ersten Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Donani, und meiner ehemaligen Kollegin Bettina Tietjen auf dem roten Sofa im NDR bei DAS. Und Donani hatte damals gesagt, sinngemäß, dass es mehr oder weniger fast auszuschließen sei, wenn der Krieg der Ukraine auf die europäischen Länder, sprich Deutschland, überschwappen würde, also jetzt wirklich auch als Krieg erkennbar, dass dann die USA eingreifen würden. Er hat gesagt, das kann man doch gar nicht glauben. Die USA seien viel zu weit entfernt. Und wenn es jetzt schon bei Frau Lambrecht heißt, Andreas, dass USA ja andere Aufgaben hätten, dass die sich jetzt um den pazifischen Raum kümmern müssten, dann geht das ja schon eigentlich in die ein und dieselbe Richtung. Und wenn man sich fragt, kann man das Problem überhaupt noch lösen jetzt im Interesse der Menschen in Deutschland bzw. Europas? Tja, wie ist da die Antwort?
Also diese, man würde wahrscheinlich sagen, Verschwörungstheorie von Lafontaine, dass Deutschland ein Vasallenstaat der USA ist, das offenbart sich von Tag zu Tag mehr. Ja, wie wäre die Lösung? Solange sich die Bürger selbst nicht bewusst machen, wie die Macht hinter den Regierungen eigentlich aussieht, und das sehen wir anhand dieses Phänomens der Bundesverteidigungsministerin, dann werden wir weiter auf einen Abgrund zusteuern. Das ist meine persönliche Meinung, da beißt die Maus keinen Faden ab. Eine Lösung wäre natürlich schon denkbar einfach, nämlich genau das, was Lafontaine vorschlägt. Man muss auf einen Waffenstillstand drängen und die Vorlage eines Friedensplanes einbringen. Das ist wichtig. Frieden ist wichtig. Und natürlich die Inbetriebnahme von Nord Stream 2, dass die Leute versorgt werden. So einfach ist das. Dazu müsste die sogenannte Regierung natürlich geschlossen erst einmal rausfliegen. Grund: nachgewiesene Unfähigkeit mit großem Schadenpotenzial für das Volk.
Es sieht im Moment noch nicht so aus, als ob die Bundesregierung die Ampelkoalition rausfliegt. Die treten ja alle sehr selbstsicher auf. Ich verweise noch einmal auf Frau Lambrecht, die diese historische Rede heute gehalten hat, Andreas. Und währenddessen warnt die halbe Welt vor Blackouts in Deutschland. Der Deutsche Städtetag hat gesagt, das können wir nicht bewältigen. Die Versorger sagen, das schaffen wir nicht. Immer mehr Bürgermeister melden sich zu Wort und sind völlig überfordert. Und der Stresstest der Netzbetreiber, der hat ja jetzt deutlich gemacht, dass die 3 noch verbliebenen Kernkraftwerke benötigt werden, um das Energienetz vor Blackouts zu bewahren. Und trotzdem bleibt Wirtschaftsminister Habeck bezüglich der Abschaltung stur. Also auch hier sehen wir, es geht nicht um die Bürger, um die Not der Bürger, um das Zusammenbrechen der Haushalte, auch der Bürgerhaushalte. Man redet jetzt schon von einem hohen Armutsrisiko. Und wir stehen vor einer Erhöhung des Risikos von flächendeckenden Stromausfällen im Winter. Also es sind ja 2 der 3 Kraftwerke, Isar 2 und Neckar-Westheim 2, die sollen laut Herrn Habeck bis April des kommenden Jahres noch in Notfallreserve bleiben. Im Fall von Stromengpässen sollten sie weiterhin Elektrizität produzieren und, wie es heißt, die Netzstabilität gewährleisten. Und das modernste der 3 Kraftwerke im niedersächsischen Emsland soll dagegen wie geplant am 31. Dezember diesen Jahres abgemeldet werden, vom Netz gehen. Und damit hat Robert Habeck einer Laufzeitverlängerung eine klare Absage erteilt und besiegelt den Atomausstieg in dieser Situation.
Ja, und der Abwirtschaftsminister, so müsste man es eigentlich nennen, Herr Habeck, der macht hier wirklich ganze Arbeit. Er ist als Bundeswirtschaftsminister eingesetzt und sorgt an jeder Stelle dafür, dass die Wirtschaft möglichst zusammenbricht. Und das liegt natürlich darin, dass er gleichzeitig für dieses Klimaministerium mit zuständig ist, weil das nämlich ein Widerspruch ist. Und das kann man nicht ganzheitlich sehen, das kann man nur als Widerspruch sehen. Und gerade wenn man das Abstraktionsvermögen nicht besonders ausgeprägt hat, ist es außerordentlich wichtig, dass man sich dann nur auf eine Sache wirklich konzentriert. Sonst gibt es das völlige Chaos und das erleben wir gerade. Julian Reichelt hatte gestern einen interessanten Film, ein YouTube-Video gebracht mit einem einem Nuklearwissenschaftler, der sich also mit Atomkraftwerken oder Kernkraftwerken, heißt es richtig, auseinandergesetzt hat. Und der hat natürlich auch ganz deutlich wieder gemacht, in welcher Inkompetenz sich da letztendlich die Politik bewegt, die sagen, man kann eben halt ein Kernkraftwerk mal eben anschalten, wie man den Schlüssel umdreht bei einem Auto und dann setzt man sich rein, macht den Motor an und fährt los. Das geht eben einfach nicht. Das sind hochkomplexe Vorgänge und das ist das Problem, dass wir Inkompetenz an den Schalthebeln haben. Ehrlich gesagt sitzen sie wahrscheinlich nicht an den Schalthebeln, sondern sie führen an den Schalthebeln aus als Figur, was man vorgibt. Und wir erkennen dahinter immer deutlicher eine ganz andere Politik, die hier gespielt wird.
Und es wird ja auch in den Mainstream-Medien immer deutlicher jetzt formuliert, auf was es hinausläuft. Man kann nur wirklich immer wieder sagen, so es in euren Möglichkeiten steht, sorgt vor. Wir stellen hier gerade eine ganze Menge von Zuschriften ein, wo ihr ausprobiert, im Raketenofen Brot zu backen. Das muss man natürlich draußen machen, das ist klar, auf dem Balkon oder im Garten. Das kann man nicht im Haus machen. Aber wie man eben so auch Alternativmöglichkeiten schafft, um eben sich irgendwie zu ernähren und weiter existieren zu können. Es hat zum Beispiel auch der Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund, Dr. Gerd Landsberg, gesagt, wir sind auf einen Blackout zu wenig vorbereitet. Und er sagt, ein Stromausfall ist viel gravierender als eine Pandemie. Da läuft nichts mehr. Und es gibt viele Beiträge, die wir jetzt auch immer wieder einstellen. Zum Beispiel nur eins von vielen, das Landratsamt München rät jetzt ganz offiziell den Bürgern zu Vorbereitungen. Das meldet auch der Münchner Merkur. Und man sagt also, man habe schon ein bisschen länger gewarnt und gemahnt, aber jetzt sei eine Firma beauftragt worden, die eben auch Analysen macht, was man als erstes jetzt tun muss. Und Anlass für die Analyse war nicht die Energiekrise 2020, sondern man hat als Grundlage einen Stromausfall in Berlin 2019 genommen. Und da gingen am 19. Februar im Stadtteil Köpenick die Lichter aus für über 30 Stunden. Und es waren rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Und da hat man schon einige Erfahrungen machen können. Und diese Analyse wird als Vorbereitung auf den Ernstfall gewertet und das Ergebnis wird immer noch ausgewertet. Aber es heißt, erste Lösungen verrät das Landratsamt noch nicht, denn man muss das erstmal den Beteiligten vorstellen, damit diese möglichst sich vorbereiten können. Heißt mit anderen Worten wieder, was wir auch oft schon gesagt haben, ihr selbst seid in eurer Verantwortung.
Ja, und die Menschen können sich das gar nicht vorstellen. Ein Blackout würde bedeuten, dass alleine Hunderttausende Menschen in Fahrstühlen feststecken, die in irgendwelchen U-Bahnen feststecken. Und das würde bis zu einer Woche dauern, bis man die Letzten überhaupt dort rausgeholt hat. Und dann werden schon einige von denen gar nicht mehr am Atmen sein. Also das muss man einfach wissen. Also ich würde in dieser Phase, wenn man nicht gesundheitlich besonders angeschlagen ist, grundsätzlich zum Beispiel Fahrstühle und so weiter vermeiden. Das ist mittlerweile so. Einfach, weil ich mir dann sage, niemand weiß, wann es losgeht. In dem Moment, wenn es passiert ist, dann ist es so, dann ist es Fakt. Und in dem Moment ist es nicht mehr reversibel, wo man dann auch gerade drin steckt. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Und es geht nicht um Panik machen. Nun gibt es viele Fahrstühle, die natürlich mit Notstrom und so weiter versorgt sind, aber eben bei weitem nicht alle. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass das Auto immer vollgetankt ist, weil nämlich die meisten Tankstellen keine Pumpen haben. Das heißt also, selbst wenn Benzintanks bei den Tankstellen voll sind und man will sein Auto voll tanken, man kommt an den Sprit nicht ran, weil die Pumpe nicht funktioniert, weil die Strom braucht und es gibt kein Notstromaggregat. Deshalb, wenn der Wagen auf dreiviertel leer ist, gleich wieder voll tanken, dass er möglichst voll ist, die Kanister immer voll haben, nie zu lange stehen lassen, sondern immer wieder auswechseln. Dann, wir haben mittlerweile eine hohe Sensibilität. Es besteht die Möglichkeit, und das ist auch natürlich so ein bisschen die Hoffnung, die da mitschwingt, dass es eher auf Brownouts statt auf Blackouts rausläuft. Wir wollen da mal drauf hoffen. Das heißt, man wird eventuell versuchen, dass man sagt, okay, jetzt wird meinetwegen Berlin abgeschaltet mal für ein paar Tage. Dann wird Saarland abgeschaltet für ein paar Tage. Dann Niedersachsen, um über diese Schiene von Flächenabschaltungen in bestimmten Gebieten irgendwie das Netz noch am Leben zu halten. Aber innerhalb dieser Zeit muss man dann auch durchstehen. Nehmen wir mal an, ich habe 24 Stunden keinen Strom oder 30 Stunden. Da passiert schon richtig was. Und deshalb, glaube ich, liegen wir mit dieser Geschichte, auch mit unserem Ecoflow, den wir hier haben, zum Beispiel auch richtig, dass wir sagen, okay, das Ding ist immer voll. Wenn der Strom abfällt, haben wir eine Überbrückungsphase, bis wir ihn wieder vollladen können. Und während der Phase des Entladens, weil wir ihn dann nutzen, weil kein Strom mehr da ist, hängen wir eben halt die Solarzellen ran, sodass der Entladevorgang gering läuft, beziehungsweise es sich sogar zwischendurch wieder aufladen kann. Das sind wirklich wichtige Funktionen, die man jetzt durchdenken sollte, weil ich glaube, der Staat tut es nicht und mit der Vollkasko-Mentalität kommen wir nicht mehr weiter.
Nein, es ist die Zeit der Eigenverantwortung. Das bringt auch diese Zeitqualität einfach mit sich, dieses Nadelöhr, in das wir immer weiter noch hineinlaufen, welches auch noch längst nicht durchschritten ist, auch wenn es irgendwann natürlich Licht am Ende des Tunnels gibt, da hat man neulich ein Video eingestellt, ich glaube, es war sogar heute, mit dem Ende des Tunnels und dem Licht. Das hat horizonte.de sehr schön zusammengefasst. Und wenn es mal nicht die entgegenkommende Lokomotive ist. Das heißt, wir müssen hier auch stabil bleiben. Und vor allem diejenigen unter euch, die hier aufmerksam dabei sind, die sich mit vorbereiten, die seit fast 3 Jahren ihr Brot backen, ihr Gemüse anbauen, ihre Stromvorbereitungen treffen, ihre Gemüsesachen einkochen oder dörren und so weiter, haltbar machen. Ja, das ist das Gebot der Stunde. Alles, was unsere Ahnen, unsere Vorfahren noch aus dem FF konnten, das müssen wir jetzt wieder lernen. Aber ihr merkt auch, die ihr es tut, da liegt auch Glück drin, nicht nur Arbeit, sondern man hat plötzlich wieder das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Ja, und vielleicht noch hier in einer Meldung auch beim Münchner Merkur, da wird eben vor dem Blackout gewarnt, und zwar tut das Landratsamt München selbst und sagt, die Bürger müssen selber vorbereiten. Und es heißt, dass eine Überlastung des Stromnetzes im Winter denkbar ist. Das haben die Stadtwerke München mitgeteilt, und die haben ein eigenes Stromnetz in Ottobrunn, betreiben dazu die Netze in Garching und Aschheim und Kirchheim und Feldkirchen. Und es heißt hier, Gefahr gehe fürs Versorgungsnetz von elektrischen Heizungen aus. Eine Vielzahl von Radiatoren und Heizlüftern könnten das Netz überlasten und in der Folge zu lokalen Stromausfällen führen. Und im schlimmsten Fall, heißt es, wären sogar länger anhaltende Stromausfälle möglich, wenn die Geräte bei einem auftretenden Stromausfall eingeschaltet und eingesteckt bleiben. Bei jedem Versuch, den Netzbereich wieder in Betrieb zu nehmen, gäbe es demnach wieder eine Überlastungssituation und die Netzsicherung würde abschalten. Und deswegen sagen die Münchner Stadtwerke, bitte keine Elektroheizungen nehmen, denn das sei jetzt auch nicht günstig und vor allem gefährlich fürs Netz.
Ja, und damit ist es wirklich gesagt, dass wir also aus der Verschwörungstheoretikergruppe langsam raus sind, sondern wir arbeiten hier quasi Hand in Hand mit dem Landratsamt in München. Und das ist auch gut so, dass die Kollegen vom Landratsamt jetzt hier die gleichen Empfehlungen mittlerweile auch geben. Und wir freuen uns, dass Sie alle dazulernen.
Andreas, wir gucken noch einmal ins Ausland, was die Energieversorgung angeht. Und man reibt sich dann die Augen, mit wem Russland so alles seine Techtelmechtel aufstellt und seine Kooperationen. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek hat berichtet, dass sich Taliban-Beamte und die russische Regierung Ende August, also vor etwa 14 Tagen, in Moskau getroffen hätten, um ein Abkommen abzuschließen, das es den isolierten Machthabern Afghanistans ermöglichen würde, dringend benötigte Brennstoffe zu kaufen, also zum Beispiel Öl, und gleichzeitig die stark sanktionierte russische Wirtschaft zu stützen.
Ja. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen, wenn es jetzt auch volkswirtschaftlich oder makroökonomisch weltweit gar nicht jetzt die große Größenordnung sind. Da geht es um ein paar hundert Millionen. Aber immerhin, es ist interessant, dass hier die Kontakte und die Konstruktionen und die Vernetzungen innerhalb der Länder, die sich mehr oder weniger vom Westen abgewandt haben, immer stärker wird. Und Afghanistan ist ja nun auch ein ganz starker Partner vom Iran. Es gibt ja in Afghanistan die Stadt Herat, wo man sogar Farsi spricht. Und man kann also quasi von Iran aus, gibt es mittlerweile nicht nur geplante, sondern auch, ich glaube, durchgesetzte Pipelines, wo dann Öl nach Xinjiang, nach China dann transportiert wird, durch den Hindukusch, den berühmten. Und diese ganzen Geschichten Iran, Russland und China führt dazu, dass die Vernetzung der Länder, die nicht mit dem Westen übereinstimmen, immer größer und aktiver werden.
Ja, und während da also die großen Geschäfte geschlossen werden, warnen bei uns die Verbände, zum Beispiel der Bundesverband der deutschen Industrie, mehr und mehr davor, dass viele Unternehmen, und zwar jedes dritte Industrieunternehmen, sich in seiner Existenz bedroht sieht. In Bedrängnis seien eben nicht nur die großen Chemie- und Stahlriesen, die vor allem, aber auch viele Mittelständler, wie du vorhin schon bemerkt hast. Zum Beispiel hat der Zentralverband Oberflächentechnik in einer Mitteilung vor einem Infarkt gewarnt. Die Energiekostensituation sei an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Jährliche Zusatzkosten von 1 Million Euro und mehr werden je nach Größe des Unternehmens in den nächsten Jahren keine Seltenheit mehr sein. Und der geschäftsführende Gesellschafter bzw. die Gesellschafterin bei der Thoma Metallveredelung, Andrea Thoma Böck, die sagte, große Teile der deutschen Wirtschaft stehen kurz vor dem Kollaps. Andreas, das sind einfach Nachrichten, die kann man nicht einfach über sich ergehen lassen, sondern man muss erkennen, was hier in der Entwicklung schon sehr weit gediehen ist. Und man fragt sich, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo tatsächlich gar nichts mehr geht?
Ja, das ist völlig richtig, was sich da gerade zeigt. Und deshalb wird es auch immer schwieriger für mich, noch Worte zu finden, die in der politischen Korrektheit noch irgendwo bleiben. Weil wenn man sieht, wie mit Nachdruck und mit Anlauf und mit bestimmten Motivationen hier Länder ruiniert werden, nicht nur ein Land, sondern Länder, und die Vertreter der Menschen, nämlich die sogenannten Politiker, die Volksvertreter, da mehr oder weniger größte Schäden gegen ihren Eid, den sie geleistet haben, gegen das Volk durchführen, dann stecke ich mir manchmal den Finger in den Hals, und dabei lasse ich es jetzt auch.
Ja, ich meine, alte Rom ist auch untergegangen, und man hat sich über Jahrhunderte mehr oder weniger beim Untergang zugeschaut. Hier geht es offenbar sehr viel schneller. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei dieser Frau Thoma Böck, die ja Oberflächenveredelungen mit ihrem Unternehmen macht. Und sie sagt, wir sind eine sogenannte Querschnittsbranche. Sehr viele Materialien, die in Deutschland verbaut werden, sind oberflächenveredelt. Wenn wir nicht zusammenarbeiten bzw. zuarbeiten, wenn die nicht zuarbeiten, fehlen unter anderem der Automobilindustrie, der Luftfahrt, der Baumaschinenindustrie, der Windkraft oder der Medizintechnik entscheidende Teile für ihre Produkte. Und sie sagt also, das Problem seien die hohen Energiepreise. Frau Thoma Böck hat 3 Briefe an Wirtschaftsminister Habeck geschrieben, ohne Erfolg. Und sie sagt, normalerweise haben sie 750.000 Euro für Energiepreise im Jahr bereitstellen müssen. Jetzt sei nur alleine für Strom die Summe von 3 Millionen Euro auf der Liste. Und die Kosten für Gas und Heizöl seien noch überhaupt nicht berücksichtigt. Hinzu komme, weil die chemische Industrie ihre Prozesse drosselt, fehlen wichtige Chemikalien, etwa Salzsäure und Natronlauge. Ohne die geht gar nichts. Und Frau Thoma Böck sagt, die Reserven aller Unternehmen in der Branche reichen nur noch für wenige Wochen. Sie erwarte von der Politik einen Strom- und Gaspreis für Industrie und Mittelstand, der wörtlich es uns überhaupt ermöglicht, wirtschaftlich zu bestehen. Und eine ähnliche Situation findet sich zum Beispiel bei den Bierbrauern. Da heißt es, wir kommen kaum noch an Kohlensäure, weil die chemische Industrie ihre Prozesse runterfährt. Auch Flaschen und Kronkorken sind plötzlich Mangelware, weil die Glas- und Aluminiumhütten ihre Produktion verringern. Das sagt der Chef der Traditionsbrauerei Riegele in Augsburg, Sebastian Priller. Und dazu kommt die Kostenexplosion bei Verpackung, Malz, Zucker und Energie. Er sagt, unser Stromvertrag läuft Ende des Jahres aus. Wenn ich dann zu den aktuellen Preisen einkaufen muss, weiß ich nicht, wie ich noch gewinnbringend produzieren soll.
Ja, die Ökonomie ist extrem fragil, und wer da an kleinen Stellschrauben nur ein bisschen dreht, der verändert den gesamten Lauf der Maschine. Wenn aber dort ein Bundeswirtschaftsminister mit einer Axt reinhaut, dann kommt das dabei raus, was wir hier gerade hören.
Andreas, es tut weh, es ist schwer zuzuschauen, wie die Dinge sich entwickeln und man fast hilflos ist und eigentlich gar nicht weiß, was man sagen soll. Und das einzig Wichtige ist, was jeder tun kann, trotzdem innerlich im Gottvertrauen bleiben und diese schwere Zeit zu durchschreiten. Wenn wir im Gottvertrauen sind, bleiben wir beschützt. Bitte vergesst es nie.
Und wir verweigern die Untergangsvision. Genauso ist es. Es wird tatsächlich das Licht am Horizont uns den Weg weisen. Weiterhin.
Bis später zum Abendgebet. Danke.